mit diesem heute mal etwas anderen Intro. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fotografie to Gut. Heute mal mit leicht weihnachtlicher Stimmung direkt vorab schon, denn es ist der letzte Freitag vor Weihnachten und ja, das letzte Mal, dass wir uns in dieser Runde dieses Jahr hören, denn nächste Woche ist erstens Weihnachten schon vorbei, deswegen jetzt nochmal ein bisschen Weihnachtsstimmung, bevor es zu spät ist, und andererseits ist nächste Woche Falk mit seinem Solo in der Leitung. Insofern hören wir uns vor Silvester nicht mehr. Ihr Lieben, schön wieder mal mit euch in dieser Runde hier so zusammen zu sitzen im Prinzip. Ist eine Weile her. Das letzte Mal, als ich Solo-Episode gehabt hätte, war bei mir totales Chaos und Falk hat super netterweise gesagt, komm, ich übernehme, ich mache für dich eine Solo-Folge. Und danach war dann direkt schon wieder zwei Wochen lang 60 Minuten, in dem Fall in Oberhausen. Und war gar kein Platz im Programm sozusagen für meine Solo-Episode. Umso schöner, euch die heute dann ja quasi endlich mal wieder um die Ohren zu werfen. Mein Gesabbel hier, ohne dass ich hier irgendwie mit Falk zusammenspreche, sondern ganz alleine. Und ja, passend zur Jahreszeit habe ich heute so ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, aber vor allem das Thema Fotografieren in der Vorweihnachtszeit. Gut, je nachdem, wann ihr die Folge hört, ist es vielleicht dann jetzt auch schon Fotografieren in der Weihnachtszeit. Aber ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, irgendwie ist jetzt klar, es geht auf Weihnachten an. Ich glaube, die Vorweihnachtszeit lässt niemanden so ganz unberührt. Selbst wenn man sagt, ich feiere kein Weihnachten, sei es aus religiösen Gründen oder aus eben nicht religiösen Gründen, warum auch immer. Betreffen tut einen die Zeit ja in irgendeiner Form immer. Denn selbst wenn man durch die Innenstadt geht und nichts mit christlichen Festen am Hut hätte, an einem Weihnachtsmarkt kommt man halt so gar nicht vorbei und die kürzesten, lichtärmsten Tage des Jahres liegen jetzt noch quasi vor uns. In drei Tagen ist es, glaube ich, soweit. Nagelt mich nicht auf den einen Tag fest. Ich glaube, der 21. Dezember müsste der sein mit den wenigsten hellen Stunden sozusagen. Aber ja, wie gesagt, nagelt mich nicht fest. Könnte auch ein, zwei Tage früher oder später sein. Und naja, das bringt ja nun mal so gewisse Rahmenbedingungen mit sich, ne? Und spätestens, wenn man dann Richtung Weihnachten da doch involvierter ist, dann kommen halt Dinge dazu wie Geschenke kaufen, Weihnachtsmärkte, Familientreffen, Adventskranz, Nikolaus, Silvester, ganz viele Situationen, die eben nicht so richtig hundertprozentig alltäglich sind, selbst für den Winter nicht. Also auch innerhalb der Jahreszeit nochmal so ein bisschen eine Sonderstellung einnehmen. Und da habe ich mir gedacht, was machen wir denn eigentlich als leidenschaftliche Fotografen? Und wahrscheinlich wird jetzt der ein oder andere immer mal wieder denken, okay, ja, das war jetzt irgendwie klar, aber ich habe mal versucht, so ein bisschen so ein Brainstorming mit mir selber zu machen. Okay, was könnte man denn jetzt mit dieser Jahreszeit fotografisch anstellen? Und damit fangen wir jetzt mal direkt an. Also was ich gerade eben schon gesagt habe und was mit Sicherheit als erster Punkt auch so ein bisschen auf der Hand liegt, ist erstmal, ja, es wird früher dunkel, es wird später hell. Moment, doch, war richtig, schon selbst verwirrt. Und das bedeutet natürlich, einerseits, wenn wir bei Sonnenlicht oder Tageslicht fotografieren wollen, müssen wir uns mit einem etwas engeren Zeitfenster zufrieden geben, haben dafür aber den Vorteil, die Sonne kommt nicht mehr so ganz hoch. Das heißt, von der hellen Zeit des Tages ist ein größerer prozentualer Anteil der mit dem schönen Licht für Bouquets als mit dem horizontalen Sonnenlicht, wenn die Sonne tief steht und flach über die Welt fällt, ist ja für viele das attraktive Fotografierlicht, sei es für Porträts, sei es aber auch für Landschaftsfotografie und so weiter, total optimal, ne? Also wir haben viel flach einfallendes Sonnenlicht und diese warme Lichtstunde der goldenen Stunde ist eben quasi tagsüber. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr morgens, so gegen 8:30, 9 vielleicht im Moment und abends wahrscheinlich schon so ab 16 Uhr oder so, weil 16:30 Sonnenuntergang ist. Also wir sind jetzt im Prinzip relativ zu humanen Zeiten mit dem besonderen Licht versorgt, für das wir im Sommer extrem früh aufstehen oder extrem spät ins Bett gehen müssten. Hat ja auch mal Vorteil, wenn man das so sieht, oder? Wer jetzt natürlich gerne mit harten Schatten und Licht und Schatten, Kontrasten spielt und so weiter, ja, der ist vielleicht jetzt dann relativ eingeschränkt, weil die Sonne gar nicht mehr so hochkommt, dass sie so richtig harsch von oben scheint. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch eher der seltenere Fall, dass einem das jetzt so richtig wichtig ist. Ja, was kommt noch mit dem Thema hell-dunkel-Tagesrhythmus einher? Wer gerne Sterne fotografiert oder wer gerne im Dunkeln fotografiert oder in der Dämmerung oder einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang, der muss dafür jetzt nicht das gleiche, ne, ist das gleich wie mit der goldenen Stunde oder der blauen Stunde, der muss nicht mitten in der Nacht aufstehen oder mitten in der Nacht erst ins Bett gehen. Diese spannenden Tageszeiten, wenn hell und dunkel sich abwechseln, die sind jetzt zu einer Uhrzeit, zu der man höchstwahrscheinlich wach ist. So, also als jetzt klassischer 9-to-5ler, sag ich mal, oder als ja, statistisch gesehen weit verbreitetes Lebensentwurfsbild, bist du wahrscheinlich wach, wenn die Sonne aufgeht und wahrscheinlich auch noch wach, wenn die Sonne wieder untergeht. Ansonsten würdest du sehr viel schlafen, was natürlich an vielen Tagen wünsche ich mir das und würde das als Vorbild nehmen wollen. Aber so ganz allgemein, ja, wahrscheinlich ist man wach, wenn die Sonne aufgeht und noch wach, wenn die Sonne untergeht. Und das gibt einem natürlich die Möglichkeit, ohne Schlafentzug Sonnenauf- und Untergänge zu fotografieren oder Sterne, nächtliche Situationen, den Mond, ja, was man so in Dunkelheit fotografieren kann. Um jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, das ist natürlich dann auch der spannende Teil. Nicht nur, dass eben das Fotografieren von Lichtquellen ja dann besonders spannend ist, wenn drumherum Licht fehlt, also nachts Straßenlaternen, Lichter von Autos, wie auch immer, ne? Das ist ja auch ein spannender Look, für den man auch hier im Sommer relativ spät aufbleiben müsste. Kriegt man jetzt auch schon zu normalen Tageszeiten geschenkt. Und dann kommt noch dazu, dass zu diesem ganzen Spielen mit Licht im Schatten und Dunkeln und so weiter ja noch dazu kommt, dass jetzt gerade in der Adventszeit und Vorweihnachtszeit und Richtung ja, Jahreswechsel eigentlich auch noch super viel Dekoration in der ganzen Stadt verteilt ist. Das heißt, es gibt Lichtquellen ohne Ende. Also wer jetzt noch keinen Mistfilter hat, denkt mal drüber nach. Zumindest mal ausprobieren. Kann man übrigens auch selber machen, habe ich mal gesehen, indem man, lass mich nicht lügen, man nimmt einfach so einen UV-Schutzfilter. Ist jetzt halt die Frage, ob einem das wert ist, aber wenn man einen rumliegen hat, den man eh nie als solchen benutzt und nicht eigentlich schon dreimal davor war, den wegzuschmeißen, könnte man es probieren. Nimmt eine Farbdose, schwarzen Lack und sprüht einfach mal in die Luft und wedelt so entspannt mit dem Filter mal so durch diesen Lacknebel, der in der Luft ist. Je nach Intensität macht man das einmal, zweimal, dreimal, viermal. Schraubt das Ding, nachdem der Lack gut durchgetrocknet ist, bitte. Wir wollen ja nicht das Objektiv versauen. Wieder auf die Kamera und dann kriegt man diesen Mistfilter-Effekt im Prinzip schon relativ gut hin. Also wenn ihr nicht gleich einen kaufen wollt zum Ausprobieren, aber noch einen alten UV-Filter irgendwo rumliegen habt, so einen Schutzfilter, so einen ganz normalen, den ihr eh nicht als solchen benutzt, ja, probiert es doch mal aus. Die haben ja den, wer das noch gar nicht kennt, mal ganz kurz angerissen. Diese Mistfilter oder Diffusionsfilter auch genannt, bringen ja mit sich, dass sie Lichtquellen um die Lichtquellen herum verwaschen lassen. Also diese feinen Partikel auf dem Glas sozusagen, durch das das Licht fällt, also auf dem Mistfilter, die brechen sozusagen dieses Licht nochmal auf und sorgen für so eine Art, ja, Halo-Lichtschein um die eigentliche Lichtquelle drumherum. Was natürlich so einen total emotionalen, ja, die einen würden vielleicht sagen, es sieht so ein bisschen nach einem alten Objektiv aus, das nicht so hundertprozentig nach heutigen Maßstäben bis ins Letzte korrigiert ist und bei denen dann Lichtquellen nochmal so ein bisschen extra gebrochen und Licht gebeugt wird und nochmal Innenreflexion im Objektiv und was auch immer da so alles passieren kann, dass das ohne diesen Filter schon passiert ist. Das hat einerseits so ein bisschen so ein Vintage- oder Retro-Charakter. Und andererseits erinnert das auch so ein bisschen daran, wie man Lichtquellen malt. Weil die wenigsten malen ja, also gut, als Kind malt man so eine Kerze normalerweise als Kerze und dann die Form von so einer Flamme drauf. Aber spätestens, wenn man dann anfängt, die Umgebung zu malen, lässt man ja meistens um die Flamme rum noch ein bisschen Papier weiß, um dieses, naja, dieses Ausstrahlen von Licht zu versinnbildlichen. So um die Kerze herum ist alles so hell, dass man gar keine Struktur mehr sieht. Und genau das macht ja der Mistfilter im Prinzip auch. Also es gibt so ein bisschen so einen verträumten künstlerischen Look. Und jetzt gerade, wo überall Lichterketten hängen, leuchtende Tannenbäume, Sterne im Fenster, teilweise wild blinkend, Fußgängerzonen, die mit irgendwelchen Lichterketten abgehangen sind und so weiter, bietet sich das natürlich unglaublich an. Mal damit zu spielen, erstens mit scharfen oder vielleicht auch unscharfen, dazu gleich noch mehr, Lichtquellen in einer dunklen Situation bietet sich zum Beispiel auch total schön als Hintergrund für Porträts an. Übrigens auch bei Porträts, wenn die abgebildete Person nicht zu hell belichtet ist. Super schön mit so einem Mistfilter, weil das so ein kleines bisschen so diesen, so eine Wärme auf die Haut bringt, so einen warmen, ebenmäßigen Schein. Achtung allerdings, im Sommerurlaub kann das auch mal nach hinten losgehen, habe ich schon festgestellt. Wenn die Sonne nämlich so richtig auf den Menschen, den man da fotografiert, drauf scheint, kann es passieren, dass der Kopf so ein Glow, wie eben unsere Lichtquellen bei Diffusionsfeldern bekommen. Dann bekommt der Kopf diesen, diesen Glow, was man schon ein bisschen skurril aussieht. Ist jetzt nicht total schlimm, aber da würde man es vielleicht jetzt nicht gezielt dafür einsetzen, sondern naja, kann man mitnehmen und ist nicht schlimm, aber ist jetzt vielleicht nicht der ideale Porträtlook mit so einem sehr hell belichteten Kopf, der dann also komplett leuchtet sozusagen. Aber ansonsten kann man das Ding auch super für Porträts drauf lassen. Und jetzt gerade, wenn ich mir überlege, auf dem Weihnachtsmarkt, ich habe vielleicht ein bisschen Licht hinter mir, sodass meine fotografierte Person schön ausgeleuchtet wird oder eben nicht. Und sie ist mehr so eine restdurchzeichnete Silhouette, aber relativ dunkel. Und ich sehe nur so Konturen und vielleicht noch so ein bisschen so feines Licht auf den Wangenknochen, an der Oberlippe oder so, um dem Gesicht noch so ein bisschen Kontur im Schatten zu geben. Und dahinter sind diese unzähligen Lichter, Kinderkarussells im Hintergrund. Was für eine Kulisse, wenn das unscharf wird und jedes dieser kleinen Lichter an dem Kinderkarussell wird zu so einem großen Bokehball. Also, wer da noch nicht mitgespielt hat, probiert's mal aus. Es ist jetzt vielleicht nicht der Look für jeden Tag und es wirkt auch schnell, naja, manch einer möchte sagen kitschig oder so, aber es macht schon Spaß, damit zu spielen. Es ist einfach ein hübscher Anblick und macht irgendwie immer gute Laune, wenn man das sieht mit diesen ganz vielen bunten Flächen im Hintergrund. Das ist schon hübsch. Genau, also Porträts gehen immer. Kann man natürlich auch super nutzen im winterlichen Alltag. Also ihr seid zusammen auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden. Zwei von euch stoßen mit einem antialkoholischen oder alkoholischen Heißgetränk an. Die Tassen dampfen dabei. Überall kommt buntes Licht her. Wunderbare Situation für ein Foto. Ihr sitzt gemütlich zu Hause auf der Couch und trinkt einen Tee. Vielleicht hat jemand neben euch, eure Partnerin oder euer Partner, eine Decke über den Schoß geworfen, weil es auch so ein bisschen uselig draußen ist und man sich drin gemütlich gemacht hat. Vielleicht auch eine Tasse Tee in der Hand. Super Bild. Super Fotomotiv. Man kann draußen super schöne Bilder machen. Menschen beim Ausatmen, die diesen Dunstnebel von der warmen Atemluft, die kondensiert, also deren das Wasser da drin, was diesen Nebel gibt beim Ausatmen. Vielleicht einen dicken Schal, dicke Mütze. So man zeigt in dem Bild, ohne dass man das jetzt super konkret thematisiert. Draußen ist es richtig kalt, aber wir haben uns irgendwie gemütlich und warm angezogen und genießen diese Zeit in der kalten Welt sozusagen. Weihnachtsbullis können Motiv sein. Das ist natürlich, geht natürlich auch schnell vielleicht für den einen oder anderen in eine trashy Richtung, aber auch damit kann man ja lustige Sachen machen, so überzeichnete Szenen sozusagen zu fotografieren, denn die Jahreszeit bietet sich auch so ein bisschen an mit Klischees und so weiter zu spielen. Genau, also allein, was man mit Menschen machen kann in dieser Jahreszeit, was sich so ein bisschen anbietet und die Tatsache, dass man eben so viele Menschen sowieso trifft, weil dauernd ist hier eine Weihnachtsfeier und wir gehen hier nochmal auf den Weihnachtsmarkt und so weiter, ist ja eine super Situation, um zu sagen, hey, ich bringe die Kamera mit, hab bitte ein paar Bilder, die ich in der WhatsApp-Gruppe dazu oder so rumschicken kann, als Beispiel. Ist doch top und macht auch noch Spaß, weil es eben mal so ein bisschen anders alles aussieht als vielleicht sonst. Ja, ansonsten kann man natürlich super auch menschenarme Bilder machen. Also Umgebungen natürlich, also winterliche Landschaftsfotografie würde ich jetzt mal sagen, die kann man ja auch außerhalb der Vorweihnachtszeit machen. Da gehe ich jetzt nicht so im Detail drauf ein. Aber zum Beispiel, ihr habt Kekse gebacken oder jemand aus eurer Familie hat Kekse gebacken oder im Freundeskreis und ihr möchtet davon Bilder machen oder derjenige braucht Bilder davon oder sowas. Mal so ein bisschen Food-Fotografie, oder? Und so Kekse sind ja auch oft ein interessantes Fotomotiv, weil auch da oft Farbe im Spiel ist, interessante Formen, Zuckerguss, Streusel, spannende Texturen und so weiter. Kann man total schön mit rumspielen. Oder es ist vielleicht was, was man gar nicht essen kann und es ist eher ein Adventskranz. Vielleicht eine Reportage davon, wie er gebastelt wird oder ein schönes Stillleben davon, wie der fertig gebastelt auf dem Tisch steht. Vielleicht brennt schon die erste Kerze. Okay, das wird für dieses Jahr schwierig. Vielleicht dann, wenn ihr schnell genug gehört habt, übermorgen alle 4 Kerzen oder so. das Schmücken des Weihnachtsbaums, Details im Weihnachtsbaum, eure Lieblingsweihnachtskugel, die so im Tannenbaum hängt, vielleicht eine andere Kugel, so halb angeschnitten im Vordergrund, ein paar andere sieht man unscharf im Hintergrund oder ein Tannenzweig, der so eine führende Linie bis zu der Kugel durchs Bild bietet sozusagen. Da kann man wirklich unglaublich schön mitspielen. Was auch total schön ist, war bei mir mal ein Zufallsprodukt. Ich fürchte, das Bild finde ich nicht wieder. Ich hatte irgendwann mal totalen Spaß. Der Weihnachtsbaum stand in einer idealen Position zwischen Wohnzimmerlampe und der Zimmerwand direkt daneben und hat immer mit seinen Nadelzweigen so total hübsche, ein bisschen abstrakt wirkende, aber trotzdem noch irgendwie gut transportierende, was denn eigentlich den Schatten wirft, so Schatten auf die Wand geworfen. Also man hatte eigentlich nur so eine Raufasertapete und darauf den Schatten vom Weihnachtsbaum. Und obwohl das ja einerseits eher ein Schwarz-Weiß-Bild ist, wenn der Weißabgleich gestimmt hat, oder wenn man eins draus gemacht hat, und andererseits ja nur ein Schatten ist, der auch nicht so richtig 100% scharf ist, wenn die Wohnzimmerlichtquelle nicht gerade ein Scheinwerfer ist. Aber irgendwie transportiert das trotzdem so ein weihnachtliches Gefühl, vor allem weil es dann irgendwie drumherum auch so ein bisschen dunkel ist und man hat nur diese eine Lichtquelle und die wirft so einen Schatten von dem Weihnachtsbaum auf die Wand. Hat was sehr Gemütliches, kann man zum Beispiel auch mal super schön mitspielen. Ja, und sonst, wenn ihr keinen Menschen findet, aber gerne einen Menschen fotografieren wollt, das Selbstporträt vom Weihnachtsbaum ist natürlich auch nicht verboten und ist vielleicht auch mal eine schöne Gelegenheit, sich dem Thema nochmal zu nähern, falls ihr vielleicht sonst nicht so Selbstporträt-Freunde seid. Wäre das doch mal die ideale Gelegenheit, dann habt ihr auch direkt was, was man als Gruß nochmal schnell per WhatsApp oder per E-Mail rausschicken kann, um anderen so kurz vor Weihnachten nochmal eine kleine Freude zu machen. Ja, ansonsten, wenn man Glück hat, ist es draußen auch schön kalt, dann kann man noch irgendwie Eisblumen auf den Fenstern fotografieren oder man nimmt eine Person im Vordergrund, die irgendwie warm angezogen ist und blickt aber durchs Fenster hinaus ins Kalte, Raureif, Nebel, Schnee, alles, was so jetzt zu der Jahreszeit gehört. Das kann man aber prinzipiell natürlich auch abseits der Vorweihnachtszeit noch im Januar und Februar machen. Da ist es ja in Deutschland tendenziell sogar noch ein Tick kälter. Ich sag das jetzt gerade so, ohne das überprüft zu haben, aber naja. Vielleicht ist es statistisch nicht ganz korrekt, aber mein Gefühl sagt irgendwie im Januar und Februar ist es dann doch nochmal kälter als irgendwie im Dezember. Von daher sind vielleicht die Chancen dann auch noch ein kleines bisschen größer, eben solche Wetterphänomene noch mitnehmen zu können. Wenn man die dann natürlich noch mit weihnachtlichen Symbolen irgendwie verknüpft kriegt, umso besser, ne? Also Eisblume mit Bouquet, Lichtern von der Kirmes im Hintergrund vom Weihnachtsmarkt. Warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Also man kann sich in dieser Jahreszeit auf jeden Fall sehr schön mit Dingen austoben, die man nicht jeden Tag vor der Nase hat. Und wir alle wissen, es ist auch eine schöne Challenge, das hatten wir ja letztens bei 60 Minuten Fotografieren für deine Haustür, sich fotografisch mal immer mit, auch mal mit dem auseinanderzusetzen, was man jeden Tag sieht und so ein bisschen zu versuchen, den Reiz dessen, was alltäglich erscheint, wiederzufinden. Weil das ja auch für das eigene Leben spannend sein kann, wenn man wieder durch die, durch die eigene Umgebung geht, die man jeden Tag sieht und die man so ein bisschen vergessen hat wahrzunehmen und plötzlich fällt einem wieder ein, ach, hier habe ich doch letzte Woche das Foto von, der Nachbarskatze gemacht oder da habe ich doch letztens fotografiert, wie die Nachbarin ihre Kissen am Fenster ausgeschüttelt hat, was auch immer, aber man verbindet sich wieder so ein bisschen mit der Umgebung, aber wir wissen auch alle, das ist vielleicht nicht immer eine einfache Übung, so über diesen, habe ich alles schon tausendmal gesehen, Gedanken hinwegzukommen. Und umso schöner ist es doch, dass man jetzt gerade mal was geschenkt kriegt, sogar in der eigenen Umgebung, was aber die eigene Umgebung nochmal im wahrsten Sinne des Wortes anderen Licht erscheinen lässt. Von daher kann man das ja mitnehmen. Und wenn man dann schon dabei ist und vielleicht habt ihr ja sogar Bock auf ein, Langzeitprojekt in Anführungszeichen, jetzt wäre es ja noch spannend, man könnte ja irgendwie sagen, okay, hier ist so ein Lieblingsort von mir in der Umgebung, keine Ahnung, die eine Bank, auf der ich immer nochmal 10 Minuten sitzen bleibe, wenn ich spazieren war, die Eisdiele, bei der ich mir mein Eis hole, ein Frozen-Joghurt-Laden zum Beispiel, der von meiner Frau, wäre es dann vielleicht in meinem Fall. Und man macht mal eine Serie, versucht immer so gut wie es geht irgendwie die gleiche Perspektive zu treffen und macht mal ein Bild im Sommer, im November, im tiefsten Advent, irgendwie wenn so richtig volle Kalotte geschmückt ist und dann wieder im richtig grauen, kargen Januar, wenn der ganze Schmuck wieder runter ist und alles so ein bisschen in seinem Winterschlaf liegt oder so, wäre ja vielleicht auch mal eine spannende Serie. So mein Ort vor Weihnachten, an Weihnachten und nach Weihnachten oder so, um das nochmal zu zeigen. Warum nicht? Vielleicht kann man auch sogar dokumentieren, wie dieser Ort sich von dem einen ins andere verwandelt. Da müsste man ein paar Bilder mehr machen. Spricht dann wahrscheinlich eher für Orte, an denen man sowieso regelmäßig vorbeikommt. Ansonsten kann das natürlich auch schnell relativ aufwendig werden. Ja, dann habe ich mir noch so einen ganz kleinen Punkt aufgeschrieben. Was braucht man denn zur Vorweihnachtszeit beim Fotografieren, was man sonst vielleicht nicht so braucht? Erste Idee, die mir kam, war warme Kleidung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde nichts schlimmer, als an der Kamera festzufrieren oder überhaupt zu frieren. Aber am wichtigsten an diesem Punkt habe ich in riesengroßen Großbuchstaben, ich wünschte, ich könnte es euch jetzt gerade zeigen, weil das eindrücklich ist, Handschuhe geschrieben. Vielleicht liegt es daran, dass ich Musiker bin und meine Hände permanent benutze und die sind irgendwie so gut durchblutet, dass die aber auch sofort auskühlen, weil die komplette Wärme irgendwie an die Umgebung abgeben. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe sofort eiskalte Hände. Und die werden dann auch direkt rissig und die Haut geht kaputt und so weiter. Also ich muss da einerseits ein bisschen aufpassen, um Musik machen zu können. Andererseits, weil ich sonst auch einfach schlechte Laune kriege. Das ist was, so ein Zustand, den kann ich schwer ertragen. Und gerade beim Fotografieren, wenn man die Kamera in der Hand hat und die hat Metallteile oder andere gut wärmeleitende Elemente und sei es der Auslöseknopf oder oben nur das obere Teil vom Blech, wo keine Belederung mehr ist. Das ist einfach für mich No-Go. Da kriege ich direkt irgendwie schlechte Laune und habe auch keine Lust mehr zu fotografieren, weil es dann auch anfängt weh zu tun. Man kann die Kamera nicht mehr richtig bedienen. Deswegen für diese Jahreszeit wäre für mich auf jeden Fall warme Kleidung, insbesondere Handschuhe, ein super wichtiger Punkt. Am besten natürlich was, also Fäustlinge sind natürlich, wie wir alle wissen, die wärmsten Handschuhe, sind aber dann nicht ideal, wenn man einen Auslöser drücken will mit dem Zeigefinger und die kompletten Finger alle zusammen irgendwo auf den Kamerabody drücken und am besten noch ein paar andere Knöpfe mit erwischen. Oder der Handschuh ist so dick, dass man beim Versuch hinten irgendwie einen Knopf zu drücken direkt 5 gleichzeitig drückt und es passieren 1000 komische Sachen, die man gar nicht machen wollte. Ist dann natürlich, versteht sich glaube ich von selbst, auch nicht ideal. Aber an dem Punkt kann ich nur empfehlen, sich mal ein bisschen umzugucken. Ich habe zum Glück von Melanie mal geschenkt gekriegt, so Strickhandschuhe, die quasi einen kompletten Daumen haben und die anderen Finger nur so bis zum Ende des ersten Fingerglieds sozusagen sind durchgestrickt. Dann gucken die Finger raus, aber an den Handschuh dran ist noch so eine Art Fäustlingsklappe, die man dann wieder über die Finger drüber klappen kann. Die finde ich zum Fotografieren total super, gerade wenn es doch ein Tick kälter ist. Also ich habe noch so normale Fingerhandschuhe, die gehen natürlich immer, aber diese Handschuhe, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind deswegen super, weil man dann zum Fotografieren nur in der rechten Hand und wenn man es geschickt macht, schafft man es auch nur den Zeigefinger auszuklappen. Dann hat man seinen Auslösefinger, einen Fokusring oder Zoomring oder Blendenring zu drehen. Das kriegt man auch mit aufgeklappten Fäustlingen meistens noch hin, wenn es nicht zu filigran gebastelt ist am Objektiv. Aber den Auslöser drücken, das ist schon mal eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen Restgefühl hat. Und wenn nur der Zeigefinger dann aus dieser Klappe rausguckt und alles andere ist warm, dann wird der auch an sich nicht so schnell kalt, weil der ganze Rest der Hand nicht so super schnell auskühlt. Also sowas kann ich total empfehlen, wenn es ums Fotografieren im Winter geht. Da könnt ihr aber auch sehr gerne, das würde mich mal interessieren, mal eure Lieblingshandschuhe fürs Fotografieren im Winter in die Kommentare schreiben. Ich habe da schon ein bisschen was gesucht. Es gibt ja auch das Konzept, so dünne Fingerhandschuhe und dann dicken Fäustling drüber. Da müsste man den immer ausziehen sozusagen. So ein richtig ein Fingerhandschuh, der bei minus 5 Grad noch so richtig gut performt, wenn man die ganze Zeit die Kamera in der Hand hat, habe ich noch keinen gefunden. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist wahrscheinlich irgendwann auch einfach physikalisch limitiert, einen Finger so gut einzeln zu dämmen. Da ist einfach zu wenig Fleisch quasi, was die Luft in dem Handschuh aufwärmt, als dass man die so isoliert bekäme, dass es nicht auskühlt. Vielleicht ist es auch einfach eine Utopie, mit einem guten Fingerhandschuh bei solchen Temperaturen langfristig und ohne größere körperliche Betätigung, also ohne dass man jetzt irgendwie superzügig geht und der Körper sowieso viel zu viel Wärme produziert, dass man dann die Hände warm halten kann. Genau, also gerne mal Tipps für gute Handschuhe zum Fotografieren im Winter. Genau, eine Mütze ist natürlich auch sinnvoll, aber ja, versteht sich von selbst, glaube ich. Ne? Also zieht euch warm an, da macht das Ganze mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit dabei friert oder schmerzhafte Finger hat. Lichtstarkes Objektiv wäre natürlich gerade für all das Thema Fotografieren im Dunkeln mit vereinzelten Lichtquellen total hilfreich einerseits, weil man dann nicht irgendwie ewige Verschlusszeiten braucht oder super hohe astronomische ISO-Werte, wobei das ja heutzutage auch selten ein großes Problem ist, aber andererseits auch, wenn man natürlich mit Bokeh spielen will, dann ist es gut, wenn die Blende ein bisschen weiter aufgeht oder man zumindest viel Brennweite hat. Also ich meine, natürlich ist ein 70-200 2.8 ein absolutes Bokeh-Monster, obwohl es in Anführungszeichen nur Blende 2.8 hat. Aber gerade wenn ihr so im Normalbrennweitenbereich seid, so eine schöne 1.8er Festbrennweite oder sowas, macht dann meistens schon ganz gut Spaß, erstens um ein bisschen mehr Licht reinzulassen und zweitens, um eben den Hintergrund noch so ein bisschen mehr vermatschen zu lassen. Natürlich kann auch ein Stativ hilfreich sein, also wenn ihr euch Motive sucht, für die Langzeitbelichtungen interessant sind, hat auch den Vorteil, dass man nicht die ganze Zeit den Body von der Kamera in der Hand hat und die Hände zur Faust machen kann, wenn man gerade darauf wartet, dass die Kamera die Belichtung zu Ende bringt, dann kriegt man auch nicht so schnell kalte Hände. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ist halt immer die Frage, hat man Lust, mit dem Stativ loszurennen und das aufzubauen oder so? Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage. Mitten auf dem Weihnachtsmarkt ist das wahrscheinlich eher hinderlich und man wird dauernd umgerannt oder irgendwer schmeißt das Stativ aus Versehen um oder kippt noch eine angezündete Feuerzangenbowle drüber oder so. Das wäre natürlich nicht so optimal. Hängt so ein bisschen davon ab, was ihr machen wollt. Aber für alles, was so ein bisschen ruhiger ist, so ein bisschen mehr abseits und nicht so mitten im Trubel, kann natürlich auch ein Stativ im Dunkeln hilfreich sein. Und vielleicht hat man dann ja auch mal eine schöne Langzeitbelichtung vom Weihnachtsmarkt, so ein bisschen von außerhalb, mit den ganzen Menschen, die sich darüber bewegen, nur noch so als unscharfe Masse vor den ganzen schönen Lampen. Könnte auch ein Motiv sein. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kam jetzt über das spontane Stativ, was ich hier noch einpacken wollte. Ja, das wären so meine Tipps oder meine Gedanken zum Thema Fotografieren in der Vorweihnachtszeit. Ich überlege gerade, habe ich sonst noch irgendwas Spannendes fotografiert? Letztens meine Kinder auf der Schlittschuhbahn fotografiert. Die zwei sind das allererste Mal Schlittschuhfahren gewesen auf einem Weihnachtsmarkt in Meerbusch-Büderich. Und da war auch irgendwie spannendes Licht, teilweise auch schwierig, weil da so komische grüne, blaue Scheinwerfer waren, die den Weißabgleich der Kamera absolut ins Schwitzen gebracht haben und dann eben auch manchmal komische blaue Haut gemacht haben. Aber so ein bisschen weiter weg, zwei Mädels, die übers Eis rutschen. Und dahinter so große Scheinwerfer, die eben von der anderen Seite das Eis genauso beleuchtet haben, wie die, die über mir waren, von meiner Seite aus, die dann so einen, dank Diffusionsfilter, so einen schönen Glow von hinten geworfen haben. Und dann so diese begeisterten Kinderaugen, die so über die Bande gucken, wenn sie kurz Pause machen und so. Das war auch ein schönes Motiv. Also Weihnachtsmärkte, ob man sie mag oder nicht, aber so als fotografische Spielwiese sind die absolut geeignet. Kann ich nur empfehlen. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, über den haben wir letzte Woche gesprochen. Wir haben ja letzte Woche unser Fazit gezogen für euch von unseren 60 Minuten in Oberhausen. Kleiner Reminder, wir waren erst in Oberhausen im Zentrum und wollten in dieser Einkaufsmall, in dieser riesengroßen Einkaufsmall fotografieren gehen. Haben uns dann nach relativ kurzer Zeit zufällig getroffen und beide beschlossen, das hier ist nicht irgendwie unser natürliches Habitat als Fotografen. Irgendwie finden wir nicht so richtig Zugang zu und fühlen uns hier irgendwie so fotografisch nicht richtig wohl. Wir sind da noch in den Tierpark rübergefahren und da hatte Falk ja das erste Mal seine neue Leica M, also neue alte Leica M10 dabei. Und da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, okay, was macht den Reiz aus des Fotografierens mit dem Gerät und woher kommt so ein bisschen die Faszination für das Fotografieren mit einer Leica M? Und dann kamen wir noch so ein bisschen auf diesen analogen Faktor, dass man durch einen Glassucher guckt und noch nicht weiß, wie das finale Bild am Ende wirklich aussieht. Vor allem, wenn das Bild in Schwarz-Weiß ist und man durch den Sucher eben die Farben so sieht, wie das Auge das durchs Glas aufnimmt. Und da habe ich ja in den Raum geworfen, ich würde mal experimentieren, ob ich das mit einer Systemkamera mit einem elektronischen Sucher so ein bisschen nachgebildet bekomme, um mal zu gucken, ob so hat dieser Vibe, kann man den reproduzieren digital oder ist das ohne Glassucher eigentlich illusorisch? Habe ich also mal ausprobiert. Wenn ihr das auch mal nachmachen wollt, schaut mal, ob es bei eurer Kamera eine Einstellung gibt, bei der ihr quasi der Kamera vorgeben könnt, im Sucher und auf dem Display nicht anzuzeigen, wie das vom quasi wie die JPEG-Behandlung ist. Also schon Belichtungskorrektur, Farblook oder Schwarz-Weiß, was wird denn da noch alles angezeigt? Eigentlich auch schon die Sättigungsschärfe und Kontrastwerte und so weiter, das wird alles normalerweise bei der Sony angezeigt. Also man kann auch nur auswählen, alle Einstellungen an oder alle Einstellungen aus. Sage ich jetzt von einer Alpha 7C und Alpha 7 III schauend, kann sein, dass es in den neueren Versionen vielleicht sogar nochmal ein bisschen feinfühliger änderbar. Ist, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ist zum Beispiel super wichtig, wenn man mit Blitz fotografiert, denn die Kamera, wenn man jetzt nicht einen TTL-Blitz drauf hat, also einen Blitz, der quasi mit der Kamera kommuniziert, und man möchte so eine Studio-Blitz-Situation haben und fotografiert quasi im Schwarzen und erst wenn der Blitz auslöst, kommt ja Licht ins Bild. Dann würde man durch den Sucher die ganze Zeit ja schwarz sehen. Weil, also, sofern man denn dieses, ich möchte kein Umgebungslicht im Bild haben, ich möchte nur das Blitzlicht, damit ich es maximal kontrollieren kann im Bild haben, dann würde man die Kamera so einstellen, dass alles schwarz ist, Blende 8, eine 160stel vielleicht. Irgendwie so in dem Dreh, je nachdem wie viel Licht da ist. Und dann wäre das Bild komplett schwarz bis zu dem Moment, wo die Blitze auslösen. Das Doofe ist, wenn du dann ein Model vor der Kamera sitzen hast, siehst du das ja gar nicht, weil die Kamera dir versucht zu suggerieren, hey, guck mal, das Bild ist ja viel zu dunkel, weil die ja noch nicht weiß, dass gleich der Blitz kommt. Für solche Momente ist es total gut, das ausstellen zu können. Deswegen gehe ich auch eigentlich davon aus, dass alle Spiegellosen das können, aber ich will mich da nicht in die Nesseln setzen, wenn jetzt deine im Speziellen das nicht kann. Genau, dann schaltest du das nämlich aus und dann zeigt dir die Kamera ein möglichst neutrales Bild, also neutral belichtet, 70% grau, habt ihr schon tausendmal gehört. Also ein normal belichtetes Bild, so wie eine Kamera unter im Automatikmodus quasi das Bild belichten würde. Übers Display und über den elektronischen Viewfinder an. Und das hat den Vorteil, dass man immer so ein bisschen Restgefühl von Glashoch hat. Also die Augen korrigieren das schon, wenn es ein bisschen dunkler ist, so nach dem Motto. Und was aber am Ende die Kamera mit dem Bild macht, was da reinkommt. Also auch wenn ihr blitzt zum Beispiel, das seht ihr vorher nicht. Das kann auch manchmal sehr spannend halt an der Blitzfotografie sein. Ne? Man drückt ab und hat irgendwie ein ganz normales Wohnzimmer gesehen. Hinterher ist da total fancy Licht und total irres Schattenspiel und so, was gar nicht da war, als man durch den Sucher geguckt hat. Und das können wir jetzt hier umgekehrt eben nutzen und so ein bisschen dieses, ja, ich würde es Restanalog nennen, dieses restanaloge Feeling wieder reinzubekommen. Nämlich, ich drücke ab und erst danach wird das Bild, also erst danach sehe ich, was ich für ein Foto gemacht habe. Ist halt besonders eindrücklich und spannend, wenn man ein schwarz-weiß JPEG-Look eingestellt hat, aber eben durch den Sucher noch Farbe sieht. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe an meinen Kameras sowieso auf einem dieser Programmspeicherplätze so einen Schwarz-Weiß-Look einfach eingestellt, weil ich es manchmal mag, auch eben in Schwarz-Weiß zu sehen. Und dann habe ich aber genau diesen Look aufgerufen und eben das ausgeschaltet, habe ein ganz normales Sucherbild gehabt, ohne Belichtungskorrektur, ohne Schwarz-Weiß-Look, sondern einfach nur ein farbiges Bild, das immer irgendwie ordentlich belichtet aussieht. Unabhängig davon, was ich einstelle. Und das ist einerseits natürlich total spannend, weil man so ein bisschen antizipieren muss, wie sieht das denn gleich in Schwarz-Weiß wohl aus? Und vor allem auch hinsichtlich eben der Belichtung oder Belichtungskorrektur. Ist das eher ein Bild und das Motiv ist das eher, keine Ahnung, hier ist ganz viel schwarz und ein helles Ding, aber das helle Ding ist mein Motiv und ich möchte, dass man erkennt, was es ist. Das soll nicht überstrahlt sein. Da muss ich ja deutlich unterbelichten, weil sonst die Kamera denkt, okay, ganz viel dunkel drumherum, dann ist das eher ein dunkles Bild, dann machen wir mal ein bisschen heller. Oder umgekehrt, ihr habt ein Bild, das quasi so ein bisschen high-key sein soll, keine Ahnung. Was könnte es denn sein? Genau, vielleicht auf der Kirmes das Porträt, aber es ist nicht so super viel Licht auf der Person und ihr wollt aber die Person erkennbar haben, dann müsstet ihr der Kamera sagen, belichte mal ein bisschen über, ich weiß, hier ist überall Licht um dich rum und buntes Licht und du willst das alles noch bunt zeigen, aber dann ist meine Person zu dunkel, also muss ich ein bisschen überbelichten, damit die Person noch die Helligkeit hat, die sie haben soll und dann ist eben drumherum alles ein bisschen zu hell, was die Kamera normalerweise versuchen würde zu verhindern, es sei denn, ich sage es ihr. Und dieses Spiel mit, ich sehe das nicht, das Bild, ich kriege dieses fertige Bild noch nicht angezeigt, sondern ich muss so ein bisschen mit meiner Vorstellungskraft arbeiten, wie ich es einstellen müsste, damit dann das Bild rauskommt, was ich mir vorstelle. Das ist total spannend und das geht tatsächlich dann auch ganz gut mit dem IVF. Richtig spannend wurde es für mich allerdings erst, als ich vergessen hatte, dass ich das eingestellt habe, die Kamera einfach so, wie sie war, ausgeschaltet habe, in den Schrank gelegt habe und dann zwei Tage später die Kamera rausgeholt habe, um ich glaube, den Adventskranz hier zu fotografieren. So, ich wollte so ein bisschen, einfach nur ein so Dokumentationsfoto, die erste Kerze am Adventskranz ist jetzt an. Hol die Kamera raus. Das kann gar nicht die erste gewesen sein, fällt mir gerade ein. Das war ja nachher. Ja, dann war es wahrscheinlich die zweite. Ich habe die Kamera rausgeholt, guck durch, denk alles wie immer, mach ein Bild. Drück später, irgendwann, also hab nicht direkt, sondern ein paar Minuten später, drück auf den Wiedergabe-Button und denk, hä, was ist denn das für ein Bild? Wann habe ich das denn gemacht? Und dann rieselte es, aha, du hast quasi deine Kamera einen Schwarz-Weiß-Film eingelegt, aber der nicht erzählt, dass das Schwarz-Weiß ist. Und das Display hat dir nicht gesagt, dass es schwarz-weiß ist und auch nicht, ob du es richtig belichtest. Ist cool. Ist jetzt, glaube ich, nicht so cool, wie durch einen Glassucher zu gucken. Also ich muss auch ehrlich zugeben, Falk hat das ja auch schon so ein bisschen vorher prognostiziert, dass das nicht so hundertprozentig das Gleiche ist. Oder er hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass er von dieser Lösung jetzt so mäßig begeistert ist. Aber ich fand es spannend, das einfach mal auszuprobieren. Und muss sagen, ist cool. Aber ja, ich hatte dann auch ein paar Tage später noch Aufträge, die ich fotografiert habe. Und also Dinge, wo ich abliefern musste, jetzt gar nicht beruflich im Sinne von war ein Job, sondern einfach Sachen für Weihnachtsgeschenke, Kalender und so, Weihnachtskarten, wo ich einfach besonders kontrolliert das Ergebnis herstellen wollte und jetzt nicht irgendwie groß experimentieren wollte, weil auch nicht viel Zeit war und Kinder vor der Kamera beteiligt waren, die nicht unbedingt super viel Geduld haben, bis Papa sein Kameraspiel zu Ende gespielt hat. Also habe ich es wieder umgestellt und danach aber auch ehrlich gesagt erstmal nicht mehr eingestellt. Aber es war ein cooler Effekt für dieses, ich habe vergessen, dass ich es eingestellt habe, mache Fotos und kriege wieder was völlig anderes, als ich eigentlich erwartet habe. Und da hat es schon so ein bisschen diesen Effekt gehabt. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich kann es nur empfehlen, ist auf jeden Fall ja eine spannende Erfahrung mal wieder, wenn man lange Zeit über eine elektronische Suche und Displays fotografiert hat, die einem schon das fertige Bild quasi anzeigen, bevor man es gemacht hat. Das ist erfrischend. Also probiert es gerne mal aus. Wenn ihr es ausprobiert habt, ihr wisst, was kommt, haut es in die Kommentare. Ich will unbedingt wissen, wie ihr das fandet, ob es euch gefallen hat oder ob es euch total genervt hat. Ich bin, wie gesagt, so, ja, nicht begeistert, aber ich fand es schon cool. Aber es ist jetzt auch nicht das, was ich irgendwie den Rest meines Lebens ausschließlich machen will. Also, ja, ich glaube, ja, Bild davon, es war interessant, aber es war jetzt nichts, wo man sagen würde, wo ich sagen würde, das hat meine Fotografie insgesamt total bereichert, das so zu machen. Naja, aber ich werde es bestimmt nochmal ab und zu ausprobieren und sollte ich da neue Erkenntnisse draus ziehen, lasse ich sie euch natürlich wieder wissen. Jetzt habe ich noch eine kleine Anekdote, die ich euch jetzt so kurz vor Weihnachten noch mitbringen wollte, weil die, glaube ich, auch für Weihnachten eine ganz tolle Message damit drin hat. Und zwar war ich gerade eben, bevor ich hier nach Hause gekommen bin und den Aufnahmeknopf gedrückt habe, in Düsseldorf-Urdenbach. Das ist im Prinzip hier von Benrad aus der nächste Stadtteil einmal nach Süden. Sehr hübsche Gegend. Falk und ich haben schon öfter über die Urdenbacher Kempe gesprochen. Das ist der Stadtteil direkt neben der Kempe. Also das gehört dazu sozusagen. Und ich war da, weil der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach, ABVU, die Urdenbacher Tierweihnacht, heißt sie, glaube ich, ja, Urdenbacher Tierweihnacht wieder veranstaltet hat. Ich war jetzt zum zweiten Mal dabei. Es geht los an so einem großen Weihnachtsbaum, der einfach in einem Park aufgestellt ist, so am Rand des Dorfes sozusagen. Kleine Grünstreifen, riesengroßer geschmückter Tannenbaum. Ich war heute als, ich sage ja immer wieder, ich bin nicht so ein guter Gitarrist, aber ich habe heute mal so getan, als könnte ich Gitarre spielen, habe ein bisschen Gitarre gespielt und Weihnachtslieder begleitet. Und dann haben wir an diesem Weihnachtsbaum ein Weihnachtslied gesungen, sind ein Stück gewandert, raus aus dem Dorf. Es wurde schon so Wiesen und ein Spielplatz, da haben wir uns wieder getroffen. Wieder ein Lied gesungen, jemand hat eine Geschichte vorgelesen. Und weiter, das war alles für Kinder von 3 bis 9, glaube ich, so als Kernzielgruppe. Aber es waren natürlich auch die Eltern dabei und auch ein paar Kinder, die schon älter waren, aber das vor 2 Jahren schon mal mitgemacht haben und das nochmal machen wollten, weil es ihnen gut gefallen hat. Total cool. Und dann sind wir bis in die Urdenbacher Kempe reingegangen, also in dieses Naturschutzgebiet. Altes Reihenbett wird sich weitestgehend selbst überlassen. Es sind nur 2 Wege, die gepflegt werden und der Rest wird einfach so gelassen, wie es ist. Weswegen sich da eine große Artenvielfalt an Tieren finden lässt. Und dann durften die Kinder für die Vögel ein bisschen Futter in die Bäume hängen und dabei haben wir weiter Weihnachtslieder gesungen. Also wir haben sozusagen, deswegen Tierweihnacht, wir haben quasi Weihnachten für die Tiere gemacht. Es gab eine Bescherung für die Tiere. Noch ein Lied gesungen, alle sind glücklich nach Hause gegangen. Und auf dem Rückweg habe ich mit, sehr ist auch Melanie, unserer Tagesmutter gesprochen, bei denen beide Mädels damals waren, als sie noch ganz klein waren. Und die sagte was zu mir, das habe ich direkt mitgenommen und gedacht, boah, das ist einfach auch heutzutage vielleicht wichtiger denn je, ein schöner Gedanke, um den jetzt mit in die Weihnachtstage zu nehmen. Und zwar hat sie gesagt, weil ich gesagt habe, es war wieder total schön, dann hat sie gesagt, ja, finde ich auch, es ist halt auch irgendwie so einfach. Es ist das Einfache, was es hier so wirksam macht. Und das stimmt total. Wir sind alle so gewöhnt, Wir gucken bei Instagram rein und die Wohnungen werden immer krasser geschmückt. Die Weihnachtsbäume werden immer aufwendiger. Die Weihnachtsdörfer, die man drunter und drumherum aufbaut mit diesen Miniatur-Weihnachtsgebäuden, werden immer aufwendiger. Der Weihnachtsschmuck im Fenster wird immer aufwendiger. Man sieht immer noch einen TikTok, noch eine Story und hier wird noch ein Tanz im Weihnachtsoutfit hochgeladen und hier wird noch eine Coverversion von einem Weihnachtslied gesungen und so weiter. Es wird immer, immer mehr und aufwendiger. Und einfach mal in den Wald zu gehen, in ein Naturschutzgebiet, drei Weihnachtslieder zu singen mit einfachsten Mitteln, also wirklich nur Gitarre und alle singen und dann einfach ein paar Meisenknödel in den Baum hängen, damit die Vögel im Winter was zu mampfen haben und alle waren komplett beseelt. Also es geht eigentlich nicht einfach. Es ist kein Materialeinsatz, es ist nichts fancy dabei. Die Weihnachtslieder waren welche, die schon zu meiner Kindheit jeder kannte. Das modernste war, glaube ich, in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski. Ja, und da gab es noch irgendwie, oh du fröhliche, nee, stimmt gar nicht. Was gab es denn? O Tannenbaum, lass uns froh und munter sein, Feliz Navidad und, habe ich vergessen. O Tannenbaum natürlich, ganz am Anfang an dem Tannenbaum. Also wirklich auch jetzt nichts Besonderes, wo man irgendwie sagt, boah, cool, das Lied haben wir ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Oder das ist ja das coolste Weihnachtslied unter der Sonne. Es war einfach nur einfache Mittel. Mit einem Rieseneffekt, alle waren total beseelt und fanden es total schön und sind glücklich nach Hause gegangen. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal Mindset. Wenn man das mitnimmt, dass manchmal auch einfach das Einfache, das ist, was besonders wirkungsvoll ist. Gerade jetzt, wo wir hier auf die Weihnachtstage angehen, uns vielleicht wieder viel Gedanken gemacht haben. Was gibt's zu essen? Was machen wir als Vorspeise? Was machen wir als Nachspeise? Wer backt welchen Kuchen? Was trinken wir dabei für einen Wein oder für einen Sekt oder was auch immer? Und wie viel Uhr machen wir das? Und wenn dann noch das und das, und dann müssen wir auf jeden Fall noch ein Familienfoto machen, damit wir wieder eins haben und so. Ultra viel Programm. Und vielleicht ist es aber auch das Einfache und man würde im Rheinland die Wiener Würstchen und den Kartoffelsalat auspacken und einfach nur zusammen abhängen, was man vielleicht dieser Tage auch einfach zu selten macht. Weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir, ich habe manchmal das Gefühl, das, was ich am liebsten machen würde, nämlich viel Zeit mit meiner Familie, meinen Eltern und so weiter verbringen, das ist irgendwie immer das, wo dann am Ende die Zeit knapp geworden ist. Und vielleicht ist doch da auch das Einfache, verbring doch einfach mal Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind an Weihnachten und lass mal diese ganze Fanciness und das Schimmernde, Scheinende, was man aber 5 Minuten später wieder vergessen hat, was aber vorher eine Stunde Stress gemacht hat, damit man das hergestellt bekommt. Vielleicht lässt man das einfach mal weg und besinnt sich darauf, das Einfache mit wenig Materialeinsatz und wenig Shishi und Aufwand zu genießen, um einfach eine gute Zeit zu haben. Ja, danke da an Melanie, nicht an meine Frau, sondern an die andere Melanie, für diesen super Input, diesen einen Satz. Ich habe es total gefühlt und ich versuche diesen Gedanken jetzt so lange wie möglich im Hinterkopf zu behalten, weil ich glaube, dass man sich damit wirklich eine bessere Zeit machen kann, wenn man manchmal im Hinterkopf hat, dass nicht alles schimmern und scheinen muss, um einen glücklich zu machen. Ihr Lieben, mit diesem, geradezu philosophischen Statement entlasse ich euch jetzt in die Weihnachtswoche. Ich hoffe, ihr habt eine super tolle Zeit. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen 4. Advent. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Heiligabend und 2 wundervolle Weihnachtsfeiertage oder vielleicht 3. Wir feiern auch eigentlich so also 3 Tage eigentlich immer, bis wir mit allem durch sind. Bleibt gesund und munter. Habt eine gute Zeit. Versucht mal runterzukommen. Besinnt euch ein bisschen, vielleicht auch auf das Einfache. Und ja, ihr hört Falk noch nächste Woche, so kurz nach Weihnachten, kurz vorm Jahreswechsel mit seiner Solo-Episode. Und dann kann ich jetzt schon mal guten Gewissens sagen, freue ich mich unglaublich auf das nächste Jahr. Dieses Jahr war mit Fotografie zu gut, ja, das erste komplette Jahr, wo ich dabei bin. Letztes Jahr habe ich ja wann habe ich angefangen? April? Mai? Falk? Musst du in deinem Solo erzählen. Wann bin ich eingestiegen? Ich weiß es nicht mehr. Und jetzt war es so ein komplettes Jahr mit Fotografie zu gut. Unfassbar gute Zeit. Diese 60-Minuten-Ausflüge sind neben der Tatsache, dass man hier ein cooles Podcast-Projekt hat, was so ein bisschen mal was anderes ist, das ist darüber hinaus auch einfach eine unfassbar tolle, wertvolle Zeit, die man so in seinen Alltag eingebunden kriegt. Genieße ich sehr, finde ich total super und freue mich umso mehr auf das, was nächstes Jahr alles kommt. Vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen auch dieses Jahr. Vielen Dank für eure Tipps, für eure Nachrichten, für eure lieben Worte, für eure Hinweise, wenn wir mal irgendeinen Quatsch erzählt haben oder so. Das war alles tippitoppi. Kommunikation mit euch ist ein absoluter Traum. Ich danke euch sehr. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Habt eine gute Weihnachtszeit und kommt gut rüber nach 2026. Bis bald. Ciao, ciao.